NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie ganz herzlich Beate Hinrichs mit diesen Themen. Sie wird zu Grabe getragen, bevor sie überhaupt das Licht der Welt erblickt hat. Die Kohleabgabe, die Sigmar Gabriel sich ausgedacht hatte. Dazu heute auch unser Kommentar. Dann gibt's einen Zickzackkurs in Budapest. Ungarn nimmt nun doch wieder Flüchtlinge auf. Empörung gibt es in Paris, denn die NSA hat Frankreichs Präsidenten abgehört. Und Jubel und Glamour in Berlin. Die Queen begeistert mit ihrem Staatsbesuch. Ja, die geplante Kohleabgabe für ältere Meiler, die spaltet die Gemüter, seit Sigmar Gabriel sie vorgeschlagen hat. Und deshalb rudert der Wirtschaftsminister seit einiger Zeit zurück. Der mächtige Gegenwind aus Industrie, Gewerkschaften und den Kohleförderländern, wie natürlich auch Nordrhein-Westfalen, die hat offenbar bewirkt, dass die Abgabe möglicherweise ganz fällt. Aus Berlin, Bettina Nutz.
Es ist ein Rückzug auf Raten, ein Dementi mit so vielen Einschränkungen, dass das Aus für die politisch umstrittene Klimaabgabe wohl nur noch eine Frage von Tagen ist. Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel bestritt zwar auch heute weiter das Ende der geplanten CO2-Abgabe der Stromversorger für ihre uralten Kohlemeiler. Beim Treffen der Branche heute in Berlin umschrieb der SPD-Chef aber zugleich sein Dilemma.
Der Klimabeitrag hat aus unserer Sicht den Vorteil, dass er effizient und kostengünstig ist. Er hat den Nachteil, dass die Unternehmen mit nachvollziehbaren Argumenten darauf hinweisen, dass das Ganze zu Arbeitslosigkeit führen kann und zu Strukturabbrüchen, die wir nicht wollen.
Neben den Unternehmen hatten auch die Gewerkschaften mit dem Verlust von Zehntausenden Arbeitsplätzen Druck auf die Bundesregierung gemacht. Und nicht von ungefähr stammt das Konkurrenzkonzept zur Klimaabgabe, das jetzt auch verhandelt wird, im Wesentlichen aus der Feder des Vorsitzenden der Gewerkschaft IGBCE, Michael Vassiliadis. Der schlägt vor,
einzelne Kraftwerke in eine Reserve zu überführen. Dort stehen sie noch zur Verfügung für den Bedarf an Versorgungssicherheit, erfüllen also einen Zweck und werden aber dann über einen Zeitraum von 4 Jahren aus dem Betrieb genommen, das heißt am Ende stillgelegt. Das bedeutet, es geht schnell mit der Reduktion, es geht sicher mit der Reduktion der CO2-Mengen und wir können sozial das so gestalten, dass keine sozialen Härten entstehen.
Das Braunkohleland Nordrhein-Westfalen, das ebenfalls kein Freund der Klimaabgabe ist, teilt heute nicht nur die Zuversicht der Gewerkschaften. Landeswirtschaftsminister Gerald Dün überholt gar seinen SPD-Bundesminister Gabriel im Tempo und verkündet bereits die Entscheidung für den Alternativplan. Der, ergänzt Dün, werde zwar auch Arbeitsplätze kosten, sei aber sozial verkraftbar.
Nach der Einschätzung der IGBCE reden wir ja in der Tat über eine vierstellige Zahl von Arbeitsplätzen. Da wir aber ja einen großen Zeitraum noch vor uns haben, also mindestens bis 2020, sogar darüber hinaus bei einzelnen Kraftwerksblöcken, denke ich, wird das sozialverträglich zu gestalten sein.
Wirtschaftsminister Gabriel in Berlin bleibt insgesamt skeptisch. Der neue Plan, so argumentiert er, würde für alle teurer werden, sowohl mit den Entschädigungen für die Kraftwerksbetreiber, mit der Förderung umweltfreundlicher Kraft-Wärme-Kopplung und weiteren Maßnahmen für den Klimaschutz. Das alles würde den Bundeshaushalt belasten und am Ende auch die Stromkunden. Und so schäumen die Unterstützer der Klimaabgabe. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung spricht beim Alternativvorschlag von einer teuren Abwrackprämie für Kohlekraftwerke. Und der grüne Energieexperte im Bundestag, Oliver Krischer, sieht die Kanzlerin in der Verantwortung.
Man kann sich nicht in Elmau und auf der internationalen Bühne hinstellen, den Klimaschutz hochpreisen und im eigenen Land sich nicht darum kümmern, dass tatsächlich auch CO2 eingespart wird. Da ist Kanzlerin Merkel von der Klimakanzlerin zur Kohlekanzlerin inzwischen geworden.
Chefinnensache wird das Thema auf jeden Fall in einer Woche. Angela Merkel will am 1. Juli das Tauziehen beenden und dann mit Gabriel und CSU-Chef Horst Seehofer eine Entscheidung treffen.
Bettina Nutz war das aus Berlin. Während Landes-CDU-Chef Armin Laschet ein Aus der Kohleabgabe als gutes Signal für NRW bezeichnet, findet das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung sie ganz im Gegenteil, sie wäre der beste Weg gewesen, um das Klimaschutzziel bis 2020 zu erreichen. Eine Enttäuschung? Jürgen Döschner kommentiert.
Tief enttäuscht werden kann nur, wer hohe Erwartungen hatte. Insofern bin ich persönlich über den Umgang von Sigmar Gabriel mit der von ihm selbst vorgeschlagenen Klimaabgabe für Kohlekraftwerke überhaupt nicht enttäuscht. Dass ausgerechnet der Vater der von Kritikern als EEG-deform verschmähten Reform des Erneuerbaren Energiengesetzes zum Vorkämpfer für den Klimaschutz mutieren und den Einstieg in den Kohleausstieg einläuten würde, das glaubten wohl nur grenzenlose Optimisten. Und selbst die wurden schnell schnell enttäuscht. Denn schon die Ankündigung einer Demonstration von Stromkonzernen und Gewerkschaftern reichte aus, damit Gabriel seinen eigenen Vorschlag verwässerte. Es folgte der langsame Tod seiner offenbar nie ganz ernst gemeinten, zumindest aber nicht ernst genommenen Idee. Halbherzig widersprach Gabriel den absurden Horrorvisionen vom Strukturbruch, dem Niedergang ganzer Regionen und der Zerstörung von 20.000 Arbeitsplätzen. Kaum wahrnehmbar wies er auf die ökonomischen und ökologischen Vorteile der Klimaabgabe hin. Offensivverteidigung sieht anders aus. Stattdessen setzte sich der SPD-Vorsitzende mit den Kohlefreunden Gareth Dün, Wirtschaftsminister in NRW, und Michael Vassiliadis, Chef der Gewerkschaft IGBCE, zusammen und bastelte hinter verschlossenen Türen aktiv mit an einem Konkurrenzvorschlag. Schrittweise Stilllegung einiger Kohlekraftwerke, die dann als sogenannte Kapazitätsreserve in einen Bereitschaftsmodus versetzt werden. Eine Mogelpackung, weil damit die nötigen CO2-Einsparungen von 22 Millionen Tonnen nicht erreicht werden und eine besonders teure obendrein. Offiziell wird der Totenschein zwar erst kommenden Mittwoch ausgestellt, aber schon jetzt deutet alles darauf hin, die Idee der Klimaabgabe ist gestorben. Ob unterlassene Hilfeleistung oder aktive Sterbehilfe, Sigmar Gabriel mag der Vater der Klimaabgabe sein, aber jetzt ist er auch ihr Totengräber. Nun mag ihm sein Ruf in Ökokreisen egal sein, aber geschadet hat Gabriel damit nicht nur sich selbst, sondern auch seiner Genossin Umweltministerin Barbara Hendricks, der vermeintlichen Klimakanzlerin Merkel und nicht zuletzt dem Weltklima. Die Klimabeschlüsse auf dem G7-Gipfel wurden groß gefeiert. Ob die Kohlepolitik von Sigmar Gabriel dafür der richtige Ansatz ist, darf allerdings bezweifelt werden. Vielleicht sollte die Bundesregierung mit der in Elmau verkündeten Dekarbonisierung der Wirtschaft in den eigenen Reihen beginnen.
Jürgen Döschner kommentierte die geplante Kohleabgabe bzw. deren Ende. Über die Grenzen Ungarns kommen seit einiger Zeit Zehntausende Flüchtlinge und die wollen anschließend weiter nach Deutschland, nach Österreich oder in nordeuropäische Länder. Aber Ungarn ist für das Asylverfahren dieser Flüchtlinge zuständig. So sieht es das sogenannte Dublin-II-Abkommen vor und das passt den Ungarn nicht mehr. Darum haben sie gestern angekündigt, dieses Abkommen außer Kraft zu setzen und heute dann die Kehrtwende gemacht. Stefan Oschwart berichtet.
Zwei Schritte vor, einen zurück. Nach diesem Muster verfährt die ungarische Regierung nun auch in der Flüchtlingspolitik. Gestern noch hatte sie erklärt, keine Flüchtlinge nach dem Dublin-Verfahren mehr zurückzunehmen. Danach müssen Asylbewerber dort ein Verfahren durchlaufen, wo sie erstmals EU-Boden betreten. Heute Mittag folgte dann die Rolle rückwärts. Außenminister Péter Szijjártó sagte in Budapest:
Magyarország maradéktalanul betart minden.
Ungarn hält ausnahmslos alle EU-Vereinbarungen ein und erfüllt seine EU-Verpflichtungen ohne Abstriche. Und auf noch etwas möchte ich hinweisen, sagte er, dass keine EU-Regel in Ungarn ausgesetzt wird. Davon ist keine Rede. So eine Entscheidung hat es nicht gegeben. Dabei hatte genau dies Orbáns Sprecher gestern mitgeteilt. Auch Ungarns EU-Botschafter Görkös nannte den Budapester Vorstoß heute so wörtlich eine dringende Bitte an die anderen EU-Staaten. Ungarn habe keine rechtswirksame Entscheidung zur Suspendierung irgendwelcher Elemente des Dublin-Systems getroffen, betonte auch der Diplomat in Brüssel. Das Verwirrspiel sorgte für reichlich Unmut in der EU. Vizekommissionspräsidentin Georgieva betonte, dass bestehende Vereinbarungen respektiert werden müssten. Und Österreichs Außenministerin Johanna Mikl-Leitner drohte im ORF mit weiteren Schritten.
Diese Entscheidung seitens Ungarn ist für uns völlig inakzeptabel und ich erwarte mir hier auch eine sofortige Reaktion der Europäischen Kommission. Wenn man Dublin aushebelt, setzt man natürlich auch die Reisefreiheit in Europa aufs Spiel und wir schließen auch Grenzkontrollen als letzte Maßnahme nicht aus.
Die konservative Politikerin hatte auch ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn ins Spiel gebracht. Österreich ist ungehalten, weil die Alpenrepublik mittels Dublin-Verfahren eigene Flüchtlinge loswerden will. Solche Fälle sollten jetzt bevorzugt bearbeitet werden, hatte Mikl-Leitner angeordnet. In Ungarn verteilte die Opposition schlechte Haltungsnoten an die Regierung Orbán, etwa Bernadette Zehl von den Grünen. Es ist klar, dass es eine Schicksalsgemeinschaft der Länder an der Peripherie gibt, sagte sie. Hier müsste man die Gespräche fortsetzen und versuchen, in der Union eine Lösung zu verhandeln, die es Ungarn ermöglicht, die Lasten zu tragen. Damit haben wir auch kein Problem. Aber die Dinge laufen nicht so, wie Viktor Orban das denkt. Für Ungarn ist es nie gut, wenn er plötzlich eine Idee in die EU wirft. Er ist dort in keiner guten Position. Und es ist nicht im Interesse des Landes, für Aufruhr zu sorgen, sondern man muss Lösungen finden. Über Serbien kommen täglich hunderte Flüchtlinge nach Ungarn. Alleine in diesem Jahr seien es 60.000 illegale Zuwanderer, so die Regierung. Platz sei aber nur für 3.000. Die Auffanglager seien überfüllt. Ungarn ist gegen eine verpflichtende Flüchtlingsquote, wie sie die EU plant. In der vergangenen Woche hatte die Regierung in Budapest auch den Bau eines Zauns an der serbisch-ungarischen Grenze angekündigt.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Als herauskam, dass Angela Merkels Handy von US-amerikanischen Geheimdiensten abgehört wurde, da war die Empörung groß. Jetzt wallt die gleiche Entrüstung in Frankreich auf, denn die NSA soll Frankreich-Staatschef François Hollande und seine beiden Vorgänger ausspioniert haben. Die Informationen darüber stammen von der Enthüllungsplattform WikiLeaks, die heute entsprechende Dokumente veröffentlicht hat. Aus Paris, Barbara Kostolnik.
Sie werden offiziell telefonieren, Barack Obama und François Hollande. Was sie besprechen werden und wer unter Umständen das Gespräch sonst noch mithört, ist nicht überliefert. Mutmaßlich aber werden sie Höflichkeiten austauschen, denn Verbündete sollten nicht nachtragend sein. Dieser konservative Abgeordnete ist es trotzdem. Es ist ja nicht nur so, dass Frankreich hier gedemütigt wurde, 3 Präsidenten in Folge abzuhören. Wer macht denn sowas? Nein, François Hollande muss jetzt mit der Faust auf den Tisch hauen. Der Präsident hat nicht auf den Tisch gehauen. Das entspricht nicht seinem Temperament. Dafür hat sein Außenminister die US-Botschafterin in Paris zum Rapport bestellt. Und François Hollande hat seinen Premierminister in die Nationalversammlung geschickt, um die drängenden Fragen der Abgeordneten zu beantworten.
Monsieur le Premier ministre, quelle mesure concrète?
Herr Premierminister, fragte suffisant der konservative Abgeordnete Jacques Millard, welche konkreten Maßnahmen wollen Sie ergreifen, um der erdrückenden Liebe unserer amerikanischen Freunde Herr zu werden? Kein Grund, zynisch zu werden, konterte der Premierminister. Dennoch nannte Manuel Valls die Aktionen ernst, das Verhalten der US-Geheimdienste nicht normal und er sprach von einem glatten Vertrauensbruch.
Les États-Unis doivent tout faire.
Die Vereinigten Staaten müssen nun alles daran setzen, dieses verloren gegangene Vertrauen wiederherzustellen, und zwar schnell. Von Sanktionen sprach er nicht. Das übernahm die Opposition. Das Handelsabkommen TTIP müsse gestoppt werden, tönte es vom Front National. Und der grüne Abgeordnete François de Rugy befürchtet, wenn den Amerikanern jetzt nicht Einhalt geboten wird, ist das ein Signal, dass sie ungestraft so weitermachen können. Dabei gab es ja eigentlich bereits die Zusage, dass die USA ihre Spähaktionen einstellen würden.
Fin 2013.
Als die ersten Enthüllungen über das Abhören Ende 2013 bekannt wurden, erklärte der Regierungssprecher Stéphane Le Foll, hatten die Amerikaner versprochen, dass das aufhört. Wir hoffen und wir bestehen darauf, dass diese Versprechen eingehalten werden. Wenn aber offenbar jeder jeden abhört, wie halten es dann die Franzosen mit ihren Geheimdiensten? Manuel Valls ist auch hier ziemlich klar.
La France ne pratique pas la surveillance.
Frankreich praktiziert keinerlei Abhörmaßnahmen gegenüber hochrangigen Politikern unserer europäischen Partner und Verbündeten. Die Enthüllungen von WikiLeaks kommen zu einem heiklen Zeitpunkt für die französische Regierung. Am Abend will die Nationalversammlung das Geheimdienstgesetz beschließen, das zumindest den französischen Diensten weitreichende Befugnisse einräumt. Abhören von Freunden inklusive.
7 Tage noch bis zu einer möglichen Staatspleite Griechenlands. Ein Krisentreffen jagt im Moment das nächste. Heute ist der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras wieder in Brüssel und sucht nach einer Lösung mit EU-Kommission, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds. Und heute Abend in ungefähr einer Viertelstunde, da treffen sich die Finanzminister der Euro-Länder. Wie nehmen die Menschen in Griechenland dieses Tauziehen wahr? Aus Athen, Michael Lehmann.
Frisch erholt wird sich Alexis Tsipras heute bei seiner Ankunft in Brüssel kaum gefühlt haben. Gestern Abend in Athen konnte er die gellend lauten Lautsprecher seiner härtesten Kritiker auf einer beachtlich großen Demonstration hören. Die Stimmen derer, die ein Ende des Euro-Debakels und den schnellen Austritt aus der Eurozone fordern. Syriza-Regierungsberater haben ihm heute früh die letzten Ratschläge für die finalen Verhandlungen mit auf die Reise in die Hauptstadt Europas geschickt. Es scheint gewaltig zu haken im Moment. Der IWF hat offenbar große Zweifel, ob die angebotenen neuen Spar- und Reformpläne der Tsipras-Regierung wirklich genügen. Mehrwertsteueränderungen, Rentenreform und mehr Steuern. Dieser Mix scheint den Währungshütern nicht zu gefallen. Tsipras giftet am frühen Nachmittag per Twitter zurück. Entweder wollen sie keine Einigung oder sie dienen speziellen Interessen in Griechenland. In diesen Stunden wird sich Tsipras die Gegenvorschläge anhören und die Menschen zu Hause in Griechenland: Bitte schafft die Einigung, fleht der Athener Rechtsanwalt Yannis Petrakis die Verhandler an. Mir ist eine Einigung immer lieber als keine Einigung, aber es sollte schon eine Einigung sein, die gut und günstig ist. Es sollte im griechischen Interesse sein und für beide Seiten irgendeinen Nutzen haben. Bisher nutzen die Abmachungen aber nur einer Seite. Interessanterweise deckt sich die Kritik vieler Griechen an den momentan kursierenden Inhalten des neuen Reformpakets mit der für Tsipras so unangenehmen Kritik des Internationalen Währungsfonds. Die griechische Regierung setze zu viel auf Steuererhöhungen und zu wenig auf Ausgabenkürzungen. Weniger für Militär, weniger unnötige Stellen besetzen. Tsipras weiß auf der anderen Seite, dass er bei Ausgabenkürzungen seinem linken Syriza-Flügel jetzt schon zu weit gegangen ist. Parlamentsvizepräsident Yannis Michelogiannakis sagt, er könne den neuen Schmerzen aus Brüssel im Athener Parlament nicht zustimmen. Der Solidaritätsbeitrag soll alle Einkommen höher als 50.000 Euro betreffen, nicht die Ärmeren zusätzlich. Wir dürfen der Wirtschaft nicht weiter schaden. Jobs im privaten Sektor könnten durch die neuen Brüsseler Beschlüsse wegfallen. Bei der Mehrwertsteuer sollten wir die Dienstleistungen auf unterem Niveau lassen. Für Tsipras heißt die Taktik nach einer inhaltlichen Einigung mit dem IWF dann möglicherweise nachverhandeln mit den Geberländern und vielleicht morgen schon in Sachen Schuldenberg. Wenn Europa einen wie auch immer gearteten Schuldennachlass wenigstens in Aussicht stellt, hätte Tsipras für die Kritiker in den eigenen Reihen den Beweis, dass sich neue Belastungen für das griechische Volk am Ende lohnen. Ein anspruchsvoller Verhandlungspoker, gut, dass der Zeitdruck noch in Tagen und nicht in Stunden gemessen wird.
Auch heute versetzt eine alte Dame in Weiß Berlin in fröhliche Aufregung. Die Queen gibt sich während ihres 5. Staatsbesuchs in Deutschland volksnah. So sind Elisabeth II. Und ihr Gemahl Prinz Philipp fast 20 Minuten über die Spree geschippert von Schloss Bellevue Richtung Kanzleramt in Begleitung von Bundespräsident Joachim Gauck und seiner Lebensgefährtin Daniela Schad. Aus Berlin berichtet Christina Nagel.
Auch wenn ein Staatsbesuch eigentlich strikten Regeln folgt, von politischem Routinebetrieb konnte am ersten offiziellen Besuchstag der Queen in Berlin keine Rede sein. Nervosität und gespannte Vorfreude aller Orten, selbst bei Kanzlerin Merkel, die unumwunden zugab:
Das ist immer ein großes Ereignis.
Ein Ereignis, bei dem es anders als sonst eben nicht um wohlformulierte Reden in der Öffentlichkeit geht, um Pressestatements und Tagespolitik, sondern um große und kleine Gesten und die Botschaften dahinter. Die warmherzige, aber angemessen zurückhaltende Begrüßung von Bundespräsident Gauck vor Schloss Bellevue, Hut und Hofknick seiner Lebensgefährtin Daniela Schad, mehr als nur pure Etikette. Sie waren vielmehr Ausdruck ihrer Wertschätzung für eine Frau, die sich seit langem für das deutsch-britische Verhältnis einsetzt. Mit ihrem Besuch in Deutschland vor 50 Jahren hatte die Queen das Eis gebrochen und 20 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges den Grundstein gelegt für eine Normalisierung der Beziehungen. Für die jüngere Generation, die im Garten von Schloss Bellevue den militärischen Ehren beiwohnen durfte, ist das alles längst Geschichte. Für sie zählte heute nur der geschichtsträchtige Moment.
Das war so toll, so bewundernswert, wie sie vor uns stand und uns eingelächelt hat. Das ist ja nicht jeden Tag so.
Eine schöne Erfahrung einfach, weil man das wirklich später seinen Kindern erzählen kann.
Während die Schüler noch schwelgten, erfreuten sich die Queen und der Bundespräsident an den sorgsam ausgewählten Gastgeschenken. Sichtlich amüsiert erging sich die Queen in der Studie des ihr vermachten Gemäldes, das sie als junge Prinzessin auf einem Pferd zeigt. Ob das ihr Vater sei, will sie wissen, und
Ja, er ist es. Dann schlossen sich die Türen. Von diesem Gespräch wie auch von der anschließenden Unterhaltung mit Kanzlerin Merkel wird nichts nach außen dringen. Und so kann nur darüber spekuliert werden, ob das Referendum über den Verbleib Großbritanniens in der Europäischen Union und die von der britischen Regierung geforderten EU-Reformen tatsächlich Thema waren oder nicht. Wahrscheinlich ist es, denn der Kanzlerin ist sehr daran gelegen, die Briten in der EU zu halten.
If you don't mind, I don't know, we could have a...
Auf jeden Fall, das ließ sich aus den Gesten der beiden nach dem Gespräch ablesen, war es eine gelungene, eine angeregte Unterhaltung. Eben kein Business as usual, keine Routine. Übrigens auch nicht für die meisten Berliner, die Staatsbesuche ja eigentlich gewohnt sind. Egal, wo die Queen erschien, ob auf der Spree, vor der Neuen Wache oder der Technischen Universität. Ihrer Faszination konnten sich die meisten dann doch nicht entziehen. Sie ließen alles stehen und liegen und genossen den kurzen, royalen Augenblick.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Über den Rüstungsexportbericht sind Regierung und Opposition üblicherweise entgegengesetzter Meinung. Vor allem, wenn dabei die Große Koalition gegen Grüne und Linkspartei steht. Daran ändert es auch nichts, wenn der Report zeigt, dass die Bundesregierung 2014 deutlich weniger Rüstungsexporte erlaubt hat als im Vorjahr. So sagt es der Rüstungsexportbericht, den das Kabinett heute gebilligt hat. Aus Berlin, Carsten Schabowski.
Deutschland sollte weniger Waffen und anderes Kriegsgerät exportieren, so formulierte es SPD-Chef Gabriel schon im Wahlkampf. Als Wirtschaftsminister macht er offenbar ernst. Sein Staatssekretär Machnig formulierte es so.
Ich will daran erinnern, dass die Bundesregierung sich in den Genehmigungen an den strengen und restriktiven Regeln der Exportkontrolle für Rüstungsgüter richtet. Und das schlägt sich auch in den Zahlen für dieses Jahr nieder.
Ganz konkret, im vergangenen Jahr wurden Lieferungen im Wert von 6,5 Milliarden Euro genehmigt. Das sind gut 20% weniger als im Jahr davor und zugleich der niedrigste Wert seit 2010. Auch wenn es insgesamt weniger Rüstungsexporte gab, die Exportgenehmigungen für Kriegswaffen haben sich verdoppelt. Also zum Beispiel für Panzer, Kampfflugzeuge und U-Boote.
Ist auf eine Sache insbesondere zurückzuführen, nämlich auf die Zusage, die bereits im Jahre 2013 gemacht worden ist, U-Boote nach Israel zu liefern.
Auslandskunden waren im vergangenen Jahr neben Israel unter anderem Saudi-Arabien, Irak und Ägypten. Für die Linken ist es eine gute Nachricht, dass die Genehmigungen für Rüstungsgüter insgesamt zurückgegangen sind. Deutschland bleibe aber einer der größten Waffenexporteure der Welt. Die linke Fraktion im Bundestag fordert klare Verbote von Rüstungsexporten. Ähnlich sehen es die Grünen. Die von SPD-Wirtschaftsminister Gabriel angekündigten strengeren Kontrollen seien wohl nur eine PR-Offensive gewesen. Die Koalition will trotzdem weiter Zeichen setzen. Bis Mitte Juli soll zum Beispiel über die pilotmäßige Einführung von weiteren Kontrollen zum Endverbleib entschieden werden. Durchgeführt von den jeweiligen deutschen Botschaften. Nochmal Staatssekretär Machnig.
Natürlich ist das ein zusätzlicher Aufwand, der dort betrieben werden muss. Und natürlich werden auch das ein oder andere Land weniger erfreut sein. Dennoch halten wir das für notwendig, um eben einen wirklichen Endverbleib dieser Waffen auch sicherzustellen.
Wenn Zweifel am gesicherten Verbleib bestehen, sollten Ausfuhranträge auch abgelehnt werden. Der heutige Bericht zeigt, Gabriel hat ein Problem. Auf der einen Seite will er genau wie die Opposition weniger Waffen exportieren. Gleichzeitig muss er sich den Bedenken seiner Koalitionskollegen aus der Union stellen. Die warnen, genau wie die Rüstungsindustrie, vor einer Abwanderung von Jobs und Technologie.
Es sollen knapp 700 Deutsche sein, die mittlerweile nach Syrien oder in den Irak gereist sind, um dort für den sogenannten Islamischen Staat oder für andere Terrorgruppen zu kämpfen. Und viele von ihnen sind zurückgekehrt, um hier bei uns neue Anhänger zu rekrutieren. Jetzt erwägen die Innenminister der Länder, die Rechtslage zu verschärfen, um solche Dschihadisten zu bestrafen. Sie diskutieren, ihnen die deutsche Staatsangehörigkeit zu entziehen. Aus Hamburg, Kerstin Mügge.
Es geht dabei um Doppelstaatler, also Islamisten, die neben der deutschen noch eine zweite Staatsangehörigkeit haben. Die Minister versprechen sich offenbar von einem drohenden Entzug der deutschen Staatsangehörigkeit eine abschreckende Wirkung. Auf der Innenministerkonferenz in Mainz beraten sie über einen Prüfbericht des Bundesinnenministeriums. Nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung kommt der zu dem Schluss, dass unter bestimmten Umständen eine Gesetzesverschärfung möglich wäre. Ansatzpunkt ist eine bisherige Regelung, der zur Folge man die deutsche Staatsangehörigkeit verlieren kann, wenn man für eine ausländische Armee kämpft. Die greift für die Terrormiliz Islamischer Staat allerdings nicht. Aber das ist laut Innenministerium ein rechtlich zulässiger Anknüpfungspunkt für eine mögliche Gesetzesänderung zum Entzug der Staatsangehörigkeit bei einem IS-Kämpfer. So heißt es in dem Papier, Zitat:
Er bindet sich und seine Loyalität in tiefgreifender Weise an die terroristische Organisation und deren Ziele und wendet sich damit eindeutig von Deutschland ab.
Nach Informationen von NDR, WDR und SZ gibt es aber sowohl im Bundesjustizministerium als auch in einzelnen Bundesländern erhebliche Bedenken gegen eine Rechtsverschärfung. Der Verlust der Staatsangehörigkeit sei ein hartes Instrument, das, wenn überhaupt, nur nach sorgsamer Abwägung eingesetzt werden dürfe, heißt es etwa aus dem rot-grün regierten Rheinland-Pfalz. Außerdem greift eine Rechtsverschärfung möglicherweise nur in wenigen Fällen. So heißt es in dem Papier.
In wie vielen Fällen eine neue Regelung schließlich zum Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit führen würde, ist schwer vorauszusagen.
Allerdings schätzt der Verfassungsschutz die Gefahr durch Dschihadisten aus Deutschland weiter als hoch ein. Inzwischen sind gut 700 Islamisten aus Deutschland Richtung Irak und Syrien ausgereist und der Zulauf ist laut Verfassungsschutz ungebrochen.
Bundestagspräsident Norbert Lammert hat in der Knesset Beifall bekommen. Das ist nicht immer so gewesen, wenn ein Deutscher vor dem israelischen Parlament sprechen durfte. Europaparlamentspräsident Martin Schulz zum Beispiel hat vor etwas mehr als einem Jahr einen Eklat provoziert, als er dort in der Knesset das israelische Verhältnis zu den Palästinensern kritisch angesprochen hat. Norbert Lammert sprach heute anlässlich von 50 Jahren diplomatischen Beziehungen zwischen beiden Ländern und Christian Wagner hat zugehört.
Es ist kein Auftritt wie jeder andere, als Bundestagspräsident Lammert ans Rednerpult der Knesset tritt und in einigen Worten auf Hebräisch sagt: Vielen Dank für die Einladung und den herzlichen Empfang. Es ist eine große Ehre, zu Ihnen hier in meiner Muttersprache zu sprechen. Vor allem für die älteren israelischen Abgeordneten ist Deutsch noch immer die Sprache der Täter. Und Lammerts israelischer Kollege Edelstein, Präsident des israelischen Parlaments, hatte kurz davor darauf hingewiesen, dass auch Überlebende der deutschen Judenvernichtung im Plenum vertreten seien. Lammert erzählt von seiner ersten Israelreise vor über 30 Jahren.
Schon damals war ich überzeugt, die Beziehungen unserer beiden Länder könnten niemals normale Beziehungen sein.
Politik, Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft, in allen Bereichen seien die Beziehungen zwischen Deutschland und Israel intensiv und freundschaftlich. Und Lammert nennt sie ein Wunder der Geschichte. Dass jüdisches Leben in Deutschland wieder entstehen konnte, sei die schönste Vertrauenserklärung für die deutsche Demokratie. Jeder Form von Antisemitismus werde sich die deutsche Politik entschieden entgegenstellen. Dennoch, Knesset-Präsident Juli Edelstein stellt Defizite fest. Man darf nicht übersehen, dass es heutzutage in Deutschland, vor allem unter jungen Leuten, die Auffassung gibt, man müsse Israel, den jüdischen Staat, nicht mehr unterstützen, trotz der Verpflichtung, die Erinnerung an die Judenvernichtung wachzuhalten. Im 50. Jahr der diplomatischen Beziehungen zwischen Israel und Deutschland sind also auch durchaus beim Treffen der beiden Parlamentspräsidenten Fragezeichen erkennbar. Auch wenn Bundestagspräsident Lammert mit Blick auf die Beziehungen sagt:
Diese stolze Erfahrung, Herr Präsident, ist zugleich vielleicht die denkbar größte Ermutigung für die Bewältigung der Herausforderungen, vor denen Ihr Land wie mein Land nach wie vor stehen. Denn wenn es möglich war, ausgerechnet zwischen Deutschland und Israel Freundschaft wachsen zu lassen, dann sollte es keine andere politische Aufgabe geben, die bei gutem Willen aller Beteiligten nicht lösbar ist.
Lammert macht also den Nahostkonflikt mit den Palästinensern zum Thema seiner Rede. Er fragt nach dem guten Willen aller Beteiligten. Nicht allen Abgeordneten dürfte das gefallen haben. Und der deutsche Gast geht noch weiter, als er Israels schwierige Lage im Nahen Osten anerkennt, aber auch feststellt:
Wir übersehen selbstverständlich nicht, dass es dabei auch eine israelische Mitverantwortung für die Verhältnisse in der Region, für die Verhältnisse in palästinensischen Gebieten gibt.
Seinen Auftritt in der Knesset beendet der Bundestagspräsident mit dem Hinweis, die deutsch-israelischen Beziehungen seien eine Verpflichtung und eine dauerhafte Aufgabe. Lammert dankt für Freundschaft und Partnerschaft.
Das war ein Beitrag von Christian Wagner und das war auch das Echo des Tages an diesem Mittwoch. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend, sagt Beate Hinrichs.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.